Warum Innenstadt? Impulse für die High Streets von morgen. Der Podcast von highstreet.com und der Aachener Grundvermögen. Von Fachleuten mit Fachleuten. Für lebendige Innenstädte mit Zukunft. Mit Julian Angenfort und Sonja Nees.
Welche Marken expandieren derzeit im Einzelhandel oder welche bauen sich überhaupt erst eine stationäre Präsenz auf? Und welche ziehen sich aus den Innenstädten eher zurück oder verschwinden sogar ganz? Wie verändert sich derzeit der Branchenmix und was bedeutet eigentlich Mischnutzung ganz konkret?
In der letzten Folge haben wir mit Markus Schäfer und Henrik Poggemann von Lührmann darüber gesprochen, wie sich Lagen verändern und was Vermieter heute leisten müssen, um hochwertige Einzelhandelsmieter zu gewinnen.
Heute werfen wir mit den beiden einen Blick auf die Mieterseite, auf die, die hinter den Mietverträgen stehen und die die Lagen prägen und neue Konzepte in die Innenstädte bringen, die die Menschen dann anziehen. Wer expandiert, wer zieht sich zurück und warum? Und welche Rolle spielen auch kleinere Städte für den Handel der Zukunft?
Welche Nutzungen ergänzen den Einzelhandel in den Innenstädten am besten? Hallo Markus, hallo Henrik. Schön, dass ihr nochmal da seid und mit uns euer Wissen teilt.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Ihr beobachtet bei Lührmann die Innenstädte und den Einzelhandelsmarkt seit 30 Jahren. Was ist denn das wesentliche Merkmal, dass eine Innenstadt heute im Jahr 2025 von einer Innenstadt im Jahr 1995, also vor 30 Jahren, unterscheidet?
1995, da muss ich weiß nicht, ob es genau aus der Zeit kommt, aber es könnte schon passen an ein Bild denken, was in Köln bei einer Eigentümerin im Büro hängt, kurz vor Weihnachten und die Straße war voller Menschen. Man hat wirklich die Fußgängerzone nicht mehr gesehen. Man sieht nur Tüten und Leute, die sich quasi vor den Eingängen scharren und in die Ladenlokale wollen. Und ich glaube einfach, 1995 musste man einfach, um seinen Bedarf zu decken, in die Innenstadt fahren. Ne? Um Weihnachtsgeschenke zu kaufen, Textil zu kaufen, andere Sachen zu kaufen. Es gab einfach keine andere Möglichkeit. Das Internet in der Form war noch nicht vorhanden. Es gab vielleicht Katalogbestellungen, aber wahrscheinlich 90-95% wurde in der Innenstadt gekauft. Und so sahen die Innenstädte dann auch aus. Ne? Die Leute sind mit Tüten da durchgelaufen, haben den Großeinkauf gemacht mit der Familie. Und es waren sicherlich für den Handel glorreiche Zeiten. Heute ist einfach eine ganz andere Sichtweise auf die Innenstadt da. Es ist ein Stück weit immer noch das Herzstück unserer Stadt, aber wir gehen dahin, um vielleicht Freunde zu treffen. Die Aufenthaltsqualität steigt aus meiner Sicht immer weiter. Wir haben eine bessere gastronomische Vielfalt in unseren Städten. Wir haben mehr Grünflächen. Wir sind auch ein Stück weit weg von dieser Monokultur, dass wir nur die Ladenlokale hatten. Das Wohnen zieht immer mehr in die Stadt ein. Auch Büronutzung in den High Streets oder in den Innenstädten wird immer attraktiver, um den Leuten einfach einen zentralen Arbeitsplatz zu bieten. Und deswegen hat sich der Nutzen einfach schon deutlich verändert in den letzten 30 Jahren.
Ich denke auch, früher stand das Thema Warenhaus ganz anders im Fokus. Ja, und das hat natürlich auch einen entsprechenden Effekt gehabt. Früher, die Warenhäuser haben sehr, sehr viel abgedeckt und da war noch nicht so viel Raum für diese Flagship-Stores, diese Mono-Brand-Stores, die wir heute einfach mehr sehen.
Bei uns war das früher, also ich komme ja aus einer Kleinstadt und für uns war das immer voll das Highlight, auch als wir dann älter waren und das alleine durften, nach Nürnberg zum Einkaufen mit dem Zug zu fahren, mit der Regionalbahn 2 Stunden lang. Machen das die Teenager heutzutage noch oder shoppen die direkt vom Handy aus?
Ich glaube, es kommt immer drauf an. Also wenn ich jetzt meine kleine Cousine sehe, wo man eigentlich sagen würde, die machen alles digital, also die trifft sich nicht mit ihren Freundinnen vom Rechner und bestellt, sondern die kauft sich einen Starbucks-Kaffee und will mit einer Tüte durch die Stadt laufen und entdeckt da die neueste Gastronomie etc. Also gerade diese Generation, die ja schon digital total verbunden ist und damit aufwächst, wo man eigentlich sagen würde, die bestellen alles, an jeder Ampelphase wird was bestellt. Das sehe ich jetzt gar nicht so sehr. Also ich glaube, gerade diese Käufergruppe ist sehr, sehr stark in den Handelslagen heute unterwegs, wenn die Handelslagen auch attraktiv genug sind.
Ja, und ich glaube, es ist ein Stück weit natürlich auch die Erreichbarkeit, die eine große Rolle spielt. Meine beiden großen Kinder sind 13 und 14. Wir wohnen in Düsseldorf relativ zentral. Die sind schon oft dann auch in der Innenstadt, einfach um sich vielleicht auch umzuschauen und mal beim Zara reinzuschauen. Natürlich auch zu schauen, was hat Fortuna Düsseldorf gerade denn im Fanshop an neuer Kollektion draußen. Und das spielt schon, glaube ich, auch eine große Rolle, auch dann der öffentliche Nahverkehr in den Städten, wie gut ist denn die Innenstadt zugänglich für Leute, die noch keinen Führerschein haben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass im ländlichen Raum einfach das Shoppingverhalten gerade bei jüngeren Leuten auch ein bisschen anders ist, weil die Erreichbarkeit A nicht da ist und die Kleinstädte natürlich auch dieses Angebot an Shops einfach nicht anbieten.
Ja, das definitiv. Mein Neffe ist auch 13, wird bald 14 und der braucht, also da muss man dann Pull and Bear und weiß ich nicht, wie die ganzen Sachen heißen, die ich persönlich, dafür bin ich zu alt, kenne ich gar nicht mehr. Das gibt es natürlich nicht in einer 12.000 Einwohnerstadt. Ja. Dafür, das bestellt er dann im Internet, aber fährt tatsächlich auch gerne nach Nürnberg, Würzburg, um dann dort halt auch Sachen zu entdecken, ne?
Wir wollen ja hier über Marken sprechen. Ja,
machen wir doch schon.
Nein, aber ein konkretes Beispiel. Ich meine, Primark ist ja auch in den Markt eingestiegen, wo Onlinehandel schon Thema war. Und das ist ja genau das Thema mit dem Zug irgendwo hinfahren. Also so hat es ja funktioniert, oder? Die sind nur ganz, ganz wenige Stores gemacht und das zieht. Und genauso, das zeigt sich ja jetzt auch bei anderen Marken, oder? Können wir auch das Thema Sneaker nehmen, was auch immer. Du brauchst irgendwie einen Flagship-Store, der die Leute von weit her auch holt, weil du irgendwas hast, was es sonst nirgendwo gibt.
Einzelne Marken schaffen das ja absolut. Also ich glaube, Primark ist ein gutes Beispiel. Ich erinnere mich gut daran vor, ich glaube, das ist jetzt 14 Jahre her, da kam Primark nach Gelsenkirchen. Da sind alle möglichen Leute dafür nach Gelsenkirchen gefahren. So unfassbar. Und für mich zeichnet das auch ein gutes, innovatives Konzept aus, wenn man das heute schafft. Weil natürlich die neuen Konzepte, die in den Markt kommen, die kommen ja nicht mehr wie früher ein Esprit oder das Oliver und wie sie alle heißen und sagen, wir machen jetzt 40, 50, 60 Läden. Die kommen dann und sagen, Herr Schäfer, Herr Poggemann, wir suchen 5, 6 Läden in Deutschland und wollen da wirklich vertreten sein, weil wir schon daran glauben, dass der Kunde, der kommt dann in die Stadt auch zu uns und das ist ein Highlight, dann in diese Stadt zu kommen. Und ich glaube, wenn man davon genug Konzepte hat, dann hilft das natürlich einer Innenstadt auch enorm.
Wenn jetzt so ein neues Konzept kommt, sagen wir mal, ja, ist natürlich schwierig zu vergleichen aus dem Ausland, da hat man ja dann auch Erfahrung. Ist das eher so, man testet den kleinen Format, oder? Da kommt jetzt keiner und sagt, ach, die 4000 Quadratmeter nehme ich.
Am Ende ist es natürlich die Frage, wie ist das Konzept auch dann im Heimatland aufgestellt? Also ja. 4000 Quadratmeter, bei Primark wird es ja passen. Bei anderen Konzepten sind es dann natürlich meistens unter 1000. Und da haben wir aber schon auch oft die Situation, dass es jetzt dann auch keine 100 oder 200 Quadratmeter sind, weil es dann schon auch ein Flagship dann werden soll. Also wir, weiß nicht, ob wir das überhaupt schon sagen dürfen, wahrscheinlich nicht, haben jetzt in Düsseldorf auch gerade einen neuen Flagship-Store einer Marke vermietet, die sicherlich auch ein neues Highlight werden wird in Düsseldorf. Das sind dann 700 Quadratmeter etwa. Und ich glaube, eine gewisse Präsenz und eine gewisse Größe, um auch ein Angebot darstellen zu müssen, brauchst du schon.
Aber gerade bei Primark hat sich's ja auch wieder verändert. Also haben die vielleicht von Anfang an ein bisschen, wie ist das richtige Wort, auf zu großem Fuß eröffnet? Hätten sie vielleicht doch erstmal kleiner anfangen sollen?
Ich glaube, das ist schwer zu beantworten, weil wenn ich mich jetzt hineinversetze als Primark und ich komme nach Deutschland, ich habe hier 10.000 Quadratmeter C&As, ich habe riesige H&Ms, ich habe Warenhäuser, dann muss ich ja dem Konsumenten schon irgendwie einen Mehrwert bieten. Da reichen 500, 600 Quadratmeter mit einem Sortiment einfach nicht mehr aus. Und ich glaube, aus der damaligen Zeit heraus hätte ich es als Primark genauso gemacht, weil mein Konkurrent ist ja C&A, der mit Riesenflächen in jeder Kleinstadt vertreten ist. Da muss ich mich ja mit messen. Wenn ich dann mit 1000 Quadratmeter Laden komme, bin ich nicht wettbewerbsfähig. Deswegen, ich glaube, dass man das so gemacht hat, war sinnvoll. Aber natürlich verändert sich das ganze Thema auch. Ich meine, auch C&A wird tendenziell kleiner. Richtig, man braucht nicht mehr so viel Fläche. Ja. Es findet vielmehr auch digital und online statt. Auf der anderen Seite ist es ja auch so eine Kernfrage für viele Filialisten, sich selber die Frage zu stellen, hey, wie viel Quadratmeter brauche ich eigentlich noch? Es gibt ja viele Formate, die werden größer, weil die eben sagen, wenn der Kunde schon zu uns kommt, wollen wir auch was bieten, dann wollen wir das T-Shirt auch in XL da haben, wir wollen jede Farbe da haben und der Kunde soll nicht zu uns reinkommen und dann wieder gehen und hat nichts gekauft und wir wollen auch eine Erlebniswelt schaffen. Andere Formate sagen natürlich, ey, wir brauchen gar nicht mehr viel Fläche, weil für uns ist der Laden vielleicht einfach nur noch ein Aushängeschild, ein Showroom. Den Umsatz, der wächst einfach so stark online und den machen wir so stark online, dass wir das Format gar nicht mehr so groß brauchen. Ist, glaube ich, eine Grundsatzfrage.
Mhm. Ist das eine Entscheidung denn? Also eine Grundsatzfrage, die das Unternehmen trifft oder probieren die sich aus?
Sowohl als auch. Ich glaube, da gibt es Konzepte, die sich in den verschiedenen Flächenformaten auch ausprobieren und gucken, was funktioniert eigentlich gut. Ist ja auch sehr standortabhängig. Ich als Konzept würde ja auch schauen, auf einer Straße, wer sitzt denn neben mir? Wie groß sitzt denn der Konkurrent neben mir? Und es gibt ja so Beispiele wie, wenn ich jetzt heute an Only denke, an die haben wir vor 2 Jahren in Heidelberg 800 Quadratmeter vermietet. In Heidelberg, das ist irre groß. Die haben früher 200 Quadratmeter Läden gemacht. Aber die gucken sich halt die Standorte an. Das Konzept ist gewachsen, die wollen mehr Sortiment darstellen und das funktioniert für die sehr, sehr gut.
Ich weiß nicht, habt ihr da ein Gefühl für aus eurem Alltagsgeschäft? Was ist denn jetzt so die typische Fläche, die ihr bespielt? Also sind das eher so die 150 bis 250 oder ist das eher so schon, also ist ja natürlich auch Angebot und Nachfrage, oder sind es eher so Richtung 500?
Also ich glaube, da muss man
das Gefühl.
Das muss man vielleicht so ein bisschen auch in Cluster aufteilen. Ich glaube, diese ganz kleinen Ladenlokale, die vermitteln wir schwieriger. Das heißt, irgendwann alles unter 50 Quadratmeter, da wird es auch schwierig, dann genug darzustellen für den Kunden. Und von der reinen Masse suchen natürlich die meisten dann doch schon eher diese etwas kleineren Ladenlokale, vielleicht 120, 150 bis 250, 300. Da haben wir die größte Nachfrage, rein numerisch gesehen. Und dann haben wir oft schon, ich sag mal, wenn 250, 300 Quadratmeter nicht ausreichen, dann geht dann doch oft der Sprung dann auch direkt Richtung 600, 700 Quadratmeter. Und wenn die wiederum nicht ausreichen und wir dann vielleicht schon Richtung H&M schauen, Zara schauen, dann geht es dann in den Bereich dann auch über 2000 Quadratmeter. Also da gibt es so ein paar Zwischengrößen, die einfach schwieriger funktionieren und quasi ein paar Größen, die einfach sehr handelbar sind. Und insbesondere sind das sicherlich die Ladenlokale rein erdgeschossig natürlich, die dann irgendwo zwischen 200 und 300 Quadratmeter liegen.
Seht ihr konkrete Beispiele, dass Sortimente oder Formate besonders gut funktionieren? Also ist es weiterhin das Thema Sneaker, irgendwie x Prozent alle Sneaker, oder seht ihr, ja, ist es weniger Klamotten, Bekleidung? Welche Trends seht ihr da so in den letzten 2, 3 Jahren?
Also wenn wir mal gucken, was wir so vermitteln in den letzten Jahren, ist der Bereich Mode, Sport, Sneaker bei über 50-60% jedes Jahr. Das sind die Treiber in der Expansion, die anmieten. Natürlich gibt es noch einige andere Formate. Die Gastronomie ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Da kommen auch ständig neue Formate. Aber in der klassischen High Street ist, glaube ich, das Thema Mode, Schuhe, Sneaker omnipräsent. Wobei natürlich das Thema Schuhe, wenn man sich heute mal anguckt, wer da alles nicht mehr da ist. Ja, und ich sag mal, wenn man jetzt heute Sneaker kaufen will, ist es für uns alle total einfach, gute Sneaker zu finden. Wenn man jetzt einen normalen Schuh sucht, ja, und ich denke jetzt an Kempken hier in Köln früher oder Görz früher auch in Köln, da hat man natürlich nochmal ein anderes Sortiment gefunden. Diese Konzepte zu finden ist gar nicht mehr so einfach, auch in den Großstädten nicht mehr.
Ja, hast dann, wenn dann, auch direkt richtig teure Schuhe, ne? Also genau. Da kannst du schon sehr viel Geld für einen Schuh ausgeben.
Genau, da haben wir aber auch letztens bei der Textilwirtschaft drüber gesprochen. Genau das Beispiel, da war auch der BTE mit dabei, dass genau das Thema halt schwierig ist. Schuhe, Sneaker funktionieren, aber vielleicht ist es auch eine Typfrage derjenigen, die es betreiben halt. Den Schuhladen, ich meine, ja, Götz, weiß ich nicht was, aber das ist wenig Sneaker. Sneaker ist allumfassend.
Das ist natürlich so, im Deichmann-Segment ist halt Deichmann unangefochten Nummer 1 und ist auch, ich glaube, super stark überall vertreten. Aber darüber, wo dann halt Götz war oder mal auch lokale Schuhhäuser, da gibt es gar nicht mehr viel. Und ich habe immer gedacht, dass gerade das Thema Schuhe ein Thema ist, was man schon nicht so gut online abbilden möchte als Konsument, weil man sich vielleicht, man braucht verschiedene Größen, man will die einlaufen, man will die testen, ist aber ja anscheinend ein Thema, was online auch echt stark betroffen ist, was mich total wundert, weil mir persönlich fehlt ein gutes Schuhhaus in den meisten Städten schon.
Buch ist wahrscheinlich ein Thema, das bei euch nicht so vorkommt, oder? Wir hatten in einer der letzten Folgen ja mit Thalia gesprochen, aber da gibt es wahrscheinlich nur Thalia und das war's, oder?
Ja, Meiersche, Thalia, Hugendubel ist umtriebig.
Aber gehört Meiersche nicht komplett zu Thalia jetzt?
Ja, eben. Die sind quasi eins, aber Hugendubel ist auch bundesweit umtriebig. Ja, die machen ihren Laden, gerade auch mit euch, kommt ja bald was Neues im Süden, was sie gemacht haben. Aber das sind natürlich so die führenden Konzepte. Dann gibt es natürlich noch so ein paar Locals, wenn ich jetzt an Stuttgart denke, etc. Aber ist für mich aber auch ein Format, was in eine gute Innenstadt einfach dazugehört. Mhm. Und diese Formate, wenn ich mir jetzt heute eine Thalia angucke oder eine Meiersche, wie gut sich das entwickelt hat von einer langweiligen Filiale hin zu Erlebnis, wo man Kaffee trinken kann, wo es irgendwie Buchclubs gibt, etc., Erlebniswelten, Spielzeug, einen kleinen Spielplatz drin. Ist toll.
Ja. Muss ich nur gerade daran denken, als du meintest, es geht ja darum, Schuhe eventuell nicht online. Da hätte man ja gedacht, okay, Buch geht auf jeden Fall online und trotzdem funktioniert es. Ja, spannend.
Aber Bücher kauft man ja auch vielleicht mal 2, 3 und Schuhe jetzt nicht unbedingt. Ne? Also wenn man, du sagst, ich gehe jetzt einen Halbschuh kaufen, dann ist ja eher selten, dass und dann nehme ich hier noch Flipflops und Pumps und keine Ahnung was mit. Bei einem Buch vielleicht schon eher so, oh, auch noch Bestseller. Naja.
Könnt ihr uns denn noch von anderen, Entschuldigung, von anderen von anderen Konzepten vielleicht berichten, wo das so ein bisschen verschwimmt? Also nicht mehr klar irgendwie ich kaufe Schuhe, sondern vielleicht, oh, ich mache auch einen Kaffee mit rein. Gibt es das auch bei internationalen?
Ja, es gibt ja so verschiedene Concept-Stores oder jetzt auch, ich sag mal, wenn ich an H&M denke und Arket, die dann relativ früh schon coole Kaffee-Ecken etabliert haben, die sich auch ständig Gedanken machen, wie kann ich mein Sortiment erweitern, damit ich nicht nur ein Klamottenladen bin, sondern was kann ich ergänzend noch anbieten, dass der Kunde halt möglichst viel Zeit in einem Store verbringen muss, um sich durch alle Sortimente durchzustöbern. Klar gibt es immer ein Kernsortiment, aber wenn ich jetzt auch mal schaue, in Snipes vor 10, 15 Jahren, das war eigentlich ein reiner Sneaker-Händler. Die haben heute super viel Streetwear, Fashion, da findet man Rucksäcke. Ich bin letztens reingegangen, die haben auch Sportuhren da gehabt. Und ich finde das als Konsument sehr ansprechend, dass man da eben heute mehrere Bereiche hat, wo man stöbern kann.
Aber jetzt keine klare Mischung. Also du sprachst gerade eben von Concept Store, hast in der letzten Folge ja auch davon von Digitalisierung etc. gesprochen. Also da ist jetzt keiner so mutig, dass er da was komplett aus seiner Ecke, aus einer anderen Ecke testet.
Ja, ich glaube am Ende des
Tages… Schuster bleibt bei deinen Leisten.
Genau, ist es ja schon so, dass die Marken auch wirklich versuchen, sich da auch zu schärfen, was das Zielbild angeht. Und ich glaube, dass am Ende des Tages natürlich die großen Player, ne? Also ob es jetzt ein Engelhorn ist oder ein L&T, über den wir beim letzten Mal kurz gesprochen haben, das heißt die großen Kaufhäuser, die haben das natürlich schon, oder wenn ich an Galeria Kaufhof denke, die dann tatsächlich, glaube ich, sogar noch auch einen ganz vernünftigen Umsatz machen in ihrem Restaurant oben, das gehört, glaube ich, auch zur Innenstadt dazu und es ist auch immer die Frage, wie viele Alternativkonzepte habe ich denn in der Innenstadt, das heißt, wo kann ich alternativ einen Kaffee trinken, gibt es den Starbucks um die Ecke, habe ich ein Kaffee-Extrablatt, gibt es irgendwo schöne Verweilzonen vielleicht auf der Königsallee, wo ich schön rausschauen kann und ich glaube, dass am Ende diese Kaffeebar bei Görz, haben wir es ja auch in Düsseldorf damals gesehen, einfach auch oftmals dann entsteht, wenn noch ein bisschen Platz über ist. Teilweise werden die Flächen auch untervermietet. Also ich finde es immer nett, aber gehört jetzt, glaube ich, auch nicht zwingend dazu. Ist kein Muss aus meiner Sicht.
Und Retail as a Service? Auch eher weniger.
Kopfschütteln. wir hatten ja Marc Rauschen vom L&T-Kaufhaus auch schon zu Gast und ich glaube, er war es, der gesagt hat, warum bietet H&M nicht an, dass man bei denen auf den Sesseln einfach arbeiten kann. Die Leute würden viel länger bleiben, ne? Also, dass die Leute halt einfach in den Laden kommen und dann kaufen die von alleine, so. Oder war er es? Irgendjemand hat es mal gesagt in irgendeiner Podcast-Folge. Wenn ihr es herausfinden wollt, müsst ihr alle Folgen hören. Ja,
auch da, also gerade, glaube ich, bei den internationalen Konzepten, die dann ja ein Stück weit auch das Konzept länderweit dann einfach auch ausrollen, ist es wahrscheinlich auch schwieriger, da zu differenzieren. Ich glaube, wenn man sich mal anschaut, in Düsseldorf zumindest, wie der H&M dann am Samstag dann aussieht, da ist man ja froh, wenn man überhaupt noch auch ohne Laptop einen Platz findet. Ich glaube, da sind die Flächen teilweise gar nicht drauf ausgelegt. Das ist natürlich bei einem Thalia oder so, der dann viele Sitzecken hat, wo der Kunde ja auch verweilen soll, um vielleicht auch das zweite, dritte Buch auch durchzuschauen, nochmal was anderes. Aber ich gebe euch da total recht, dass grundsätzlich alle mithelfen müssen, die Verweildauern in der Stadt zu erhöhen. Und dazu gehört aus meiner Sicht auch zum Beispiel ein freies WLAN in der Stadt und auch Möglichkeiten, sich mal aufzuhalten, vielleicht auch die Einkäufe irgendwo mal eine Zeit lang abzustellen, damit man nach der dritten Tüte auch noch Lust hat, weiter einzukaufen. Also sind schon also Themen, die, glaube ich, die Gemeinschaft in der Innenstadt lösen muss oder die Eigentümergemeinschaft lösen muss, um den Kunden einfach, und darum geht es ja auch, lange in der Innenstadt zu halten.
Ja. Es heißt ja immer, Mischnutzung muss in den nicht in den Einzelhandel, in die Innenstädte. Jetzt hast du gerade gesagt, es muss nicht unbedingt jeder Einzelhändler auch ein Café, irgendwie eine Kaffee-Ecke haben. Was bedeutet aber denn Mischnutzung? Also welche Nutzungen ergänzen den Einzelhandel in der Innenstadt und welche taugen eher nichts?
Ja, also wenn wir uns, ich glaube, der Kevin Meyer war ja bei euch auch zuletzt mal in einer Folge. Mitstadt hat ja jetzt in Frankfurt beispielsweise das große Peek und Kloppenburg Kaufhaus, was sie umbauen, wo eine Kita beispielsweise reinkommt. Ich weiß nicht, ob es bei dem Haus war, dass auch ein Fitnessstudio mit reinkommt. Ich glaube,
eine Sporthalle bauen sie mit rein, ne?
Soll mit rein. Jetzt in Düsseldorf gibt es ein neues Hotelprojekt von Mitstadt. Ich glaube schon, dass wir die Innenstadt einfach so bereichern müssen, dass sie quasi morgens um 7 Uhr aufwacht, auch schon bevor die Ladenlokale dann irgendwann um 10 öffnen und abends auch aktiv bleibt. Also dass wir auch die Infrastruktur eigentlich 24 Stunden und 7 Tage lang nutzen müssen. Dass wir das Wohnen zurückbringen müssen in die Städte, um auch einfach diese Stadt auch zu beleben, was sicherlich aus meiner Sicht auch eine permanente Belebung der Innenstädte auch ein positiver Sicherheitsfaktor wäre, um einfach der Situation auch zu entgehen, dass ich irgendwann nachts dann durch eine verlassene Innenstadt gehen muss. Auch das Thema Arbeiten in der Stadt, die Mittagspause dann in der Stadt, auch in der Gastronomie dann vielleicht zu verbringen, um da die Umsätze anzukurbeln. Das sind alles Themen, die, glaube ich, heute mit dazu gehören, die früher halt undenkbar waren, weil die Flächennachfrage der Einzelhändler dann zu groß war. Das hat sich heute einfach umgekehrt.
Und du hast ja vorhin auch von den kleinen 50 Quadratmeter Läden gesprochen, die sich nicht so gut vermieten lassen. Wäre sowas nicht genau das Perfekte für eine andere Nutzung im kleineren Stil? Keine Ahnung, kleines Sportstudio, also jetzt kein großflächiges Fitnessstudio, aber Yoga-Studio oder ein Café, oder können die sich die Preise gar nicht leisten, beziehungsweise lohnt sich das nicht, an die zu vermieten?
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Das umzusetzen ist in der Regel nicht möglich, weil es eben an den Mieten hängt, also an der Nachbarschaft. Und wir reden ja in der Regel jetzt über Innenstadt, High Street. Mhm. Und ja, da kommen auch mal Eigentümer auf uns zu und fragen, Mensch, wäre denn jetzt hier nicht eine Physiotherapiepraxis passend oder ein Zahnarzt oder ein Yoga-Studio? Das sind aber alles Konzepte, die können diese Mieten überhaupt nicht erwirtschaften. Und die braucht der Konsument aber auch nicht wirklich in der High Street, meiner Meinung nach. Das sind Konzepte, die können vielleicht in meiner Seitenstraße sitzen und das Ganze ergänzen. Genau wie bei euch eine Boulderhalle dann auch nicht im Erdgeschoss sitzt, sondern irgendwo im Obergeschoss. Ich finde, da muss man so ein bisschen die Formate schaffen, die dann die anderen Etagen oder anderen Lagen vielleicht bespielen. Aber ich glaube, in der klassischen High Street muss da ein Konzept sitzen, was da auch die Miete erwirtschaften kann und was dieser Lage auch einen Mehrwert bietet.
Aber in Gastronomie kann das ja schon, oder?
Gastronomie kann das. Es darf halt nicht zu viel sein. Wenn ich an 50 Quadratmeter denke, sind das halt To-Go-Geschäfte. Ja. Und wenn man davon zu viele hat, dann, das sieht man ja auch in Teilen der Hohe Straße, das heißt Müll. Ja. Das heißt aber auch viel, ich sag mal, viele Leute, die da rumstehen und Wege blockieren und gar nicht richtig sitzen. Das ist ja keine klassische Verweildauer, die hier entsteht. Andere Konzepte wie jetzt Starbucks, die dann wirklich einen Gastraum schaffen, das ist dann was anderes.
Ja, okay. Also unten in den Erdgeschossen Einzelhandel und Sitzgastronomie und oben drüber dann Experimente mit, oder was heißt Experimente, Nutzungsklassen, die auch nicht ganz so eine hohe Miete generieren können.
Ja, es geht, glaube ich, auch darum, diese Flächen wieder zu reaktivieren. Ja. Also wir haben ja ganz, ganz lange einfach auch den Umstand gehabt, dass die Flächen oberirdisch gar nicht vermietet wurden, weil die Mieten unten einfach so ertragreich waren, dass die Eigentümer keinen Wert drauf gelegt haben, oben vielleicht noch für 10, 12 Euro ein Büro oder eine Wohnung zu vermieten. Da haben sich natürlich auch die Mietpreise für Wohn und Büro extrem entwickelt in den letzten Jahren, sodass das auch attraktiv geworden ist, diese Flächen zu reaktivieren. Und ich glaube, darüber entsteht einfach schon ein großer Mehrwert, ne? Dass wir einfach diese Flächen, die wir ja haben, einfach reaktivieren, neue Nutzung zuführen. Und das kann dann Wohnen sein, das kann Büro sein, das kann vielleicht mal ein kleines Fitnessstudio sein, das kann aber auch eine kulturelle Einrichtung sein, das kann Richtung Kinderbetreuung gehen. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten.
Welche Konzepte findet ihr denn besonders innovativ oder sind euch begegnet, die in den letzten ein, zwei Jahren, wo ihr sagt, wow, wenn ihr persönlich und professionell nicht trennen könnt, dann könnt ihr auch gern für eure Kinder oder Cousinen antworten.
Also ein Konzept, das wir alle gut kennen, was jetzt auch schon sehr etabliert ist, ich finde, was Rituals macht, super, super gut, super erfolgreich. Auch das ist ja, ich sag mal, vom Ladenbau ein Konzept, das würde man jetzt eigentlich nur in Metropolen erwarten. Und die gehen dann auch bewusst in Kleinstädte rein und werten aus so einer Kleinstadt wirklich auf. Ja, da hat man ja so ein ich sag mal, so eine Wohlfühlatmosphäre, sehr gute Dienstleistung, toller Service, gute Produkte und findet die mittlerweile flächendeckend. Klar, mittlerweile auch mit so richtigen Spa-Anwendungen etc., was sie da anbieten. Und das ist ein Konzept, was es vorher so noch nicht gab, die deswegen ja auch in den letzten Jahren auch in ihrer Fläche gewachsen sind. Ich erinnere mich an die ersten Stores, die wir auch vermittelt haben. Die hatten vielleicht 80 Quadratmeter. Mhm. Heute machen die gerne 300, 400, auch in kleinen und Mittelstädten. Ich finde das total, also das Konzept finde ich wirklich super.
Die ja nur ihr eigenes Sortiment verkaufen.
Ja, ne? Ja, absolut. Nur eigenes Sortiment, aber auch das haben die ja total erweitert um Wellnessartikel, Bademäntel, Handtücher, was es da alles gibt. Ja, irgendwie, das ist ein Konzept, das spricht irgendwie jede Altersgruppe an, das spricht irgendwie jeden an, der in der Stadt unterwegs ist, der vielleicht ein Geschenk sucht, der was für sich selber sucht. Also das muss man erstmal schaffen, ein Konzept zu sein, was so eine breite Masse anspricht und die sind jetzt ja nicht billig. Das ist jetzt kein Pfennigprodukt, ne?
Also die sehen wir dann auch so in Städten unter 200.000
ein. Definitiv.
Ja.
Welche Konzepte funktionieren denn noch in kleineren Städten oder in Mittelstädten?
Ja, ich glaube, je kleiner die Stadt wird, je mehr muss man dann schon auch Richtung Nahversorgung gucken und periodischer Bedarf. Also dann haben wir einfach die klassischen Lebensmittler, die Drogeriemärkte, den Optiker, Ernstings Family, Chibo, sicherlich Vodafone, Telekom, die Klassiker, also da geht es dann schon wirklich sehr in den Bereich, was quasi wirklich die breite Bevölkerung anspricht, um einfach auch die etwas weniger große Anzahl an Kunden, die vor Ort sind, dann trotzdem irgendwie nutzen zu können. Dann nimmt einfach die textile Komponente halt fortlaufend ab und für mich ist es halt immer ein Indikator, wenn ich kein P&C habe oder kein Textilkaufhaus und dann einfach auch, also wenn ich sage mal, ich kann jetzt keinen Anzug in dieser Stadt kaufen, dann ist es für mich so ein Indikator, dass ich sage, okay, das ist eigentlich nicht ausreichend, um eine wirkliche textile Komponente zu haben. Dann sehen wir natürlich oftmals noch den C&A oder den H&M, einfach um für junge Leute und Familien auch entsprechend ein Angebot darzustellen. Aber dann ist es für mich eigentlich schon erkennbar, dass der Trend im Textilbereich dann rückläufig ist, wenn es quasi kein klassisches Textilkaufhaus gibt.
Das ist ja auch immer ein interessanter Gradmesser, Thema Zara. Wo sitzt Zara heute so? Die sind ja auch vertreten in Städten wie Trier oder Wiesbaden und das ist natürlich auch ein Statement für so eine Stadt, auch für andere Retailer. Ist ein Zara vorhanden? Ja, nein. Oder geht ein Zara vielleicht auch irgendwo wieder weg? Ne, wir hatten das Thema in Bonn, dass Zara da zum Beispiel auch weggegangen ist und das hat der Stadt jetzt nicht geholfen, das kann man schon so sagen.
Dafür ist der P&C gekommen.
Dafür sind wir uns gekommen.
Woran hat es denn beim Zara gelegen?
Oh, ich glaube, das ist eine sehr individuelle Story. Da gibt es jetzt gar nicht die eine Antwort drauf. Das hat sicherlich was mit der Stadt und dem Konzept zu tun. Nachher wahrscheinlich auch mit der Verhandlung mit dem Eigentümer. Da gibt es ja viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Was bei Zara, was man sagen kann, die gucken sich ja auch gerade die kleinen oder sagen wir Mittelstädte immer wieder an und haben da auch den Anspruch aus Spanien heraus, da muss man ein gewisses Umsatzniveau auf jeden Fall erreichen, damit man an diesen Standorten festhält, auch wenn die hochprofitabel sind, die wollen nicht in der Klein- und Mittelstadt sein. So. Und wahrscheinlich gab es da einige Faktoren, die dazu geführt haben.
Ich sag mal so, Bonn hat ja über 300.000 Einwohner, also von daher, da liegt es dann vielleicht auch eher an der Flächenverfügbarkeit, oder?
Stimmt, da also. Gibt es nicht so viele große Flächen, ne, in Bonn.
Ja,
eigentlich eine Stadt, da würde man einen Zara erwarten.
Ja,
auf jeden Fall. Ja, das ist richtig.
Gibt es noch so andere Marken oder Mieter, an denen sich andere orientieren?
Ja, am Ende ist es natürlich trotzdem klassisch dann wahrscheinlich auch noch einen H&M. Zara hat Markus gerade schon genannt. Wir haben dann sicherlich, wenn man jetzt sich die Schuhbranche nochmal anguckt, ne, ist der Snipes da, ist der JD da, also auch die beobachten sich natürlich gegenseitig. Bestsellergruppe ist natürlich auch sehr, sehr stark vertreten, auch ein wichtiger Indikator, ob eine Stadt funktioniert oder nicht. Das sind nur die Brands, die mir jetzt erstmal ad hoc einfallen.
Wie groß ist da so das Netz? Gibt es da so eine Stadtuntergrenze jetzt bei den Marken, die du gerade genannt hast?
Da wird schon, würde ich sagen, sehr, sehr klein. Also Bestseller geht ja durchaus in Städte mit 40.000, 50.000 Einwohnern. Kommt dann aber wirklich sehr auf die Stadt an, auf das Einzugsgebiet, die Kaufkraft etc. Aber die schrecken jetzt erstmal von der kleinen Stadt nicht zurück.
Können da Städte irgendwie auch aktiv noch irgendwas für tun, um neue Konzepte anzuziehen oder gucken die wirklich auf die reinen Fakten? die Kaufkraft und Einzugsgebiet und sowas.
Gut, die Innenstadt muss erstmal irgendwie attraktiv sein, da muss es einen schönen Platz geben, da muss es schöne Gebäude geben, da muss es eine gewisse Frequenz geben natürlich, aber selbst wenn das alles gegeben ist und es fehlen die Ankermieter, die man einfach in so einer Innenstadt auch erwartet, also jetzt mal abgesehen von Nahversorgung, DM und Rewe etc., da will man ja einen Calzedonia antreffen, einen Hunkemöller, einen H&M, einen Bestseller, einen Rituals, und wenn die alle nicht da sind oder peu à peu gehen, dann habe ich jetzt gerade gar keine Antwort, was eine Stadt machen kann, weil die Händler orientieren sich ja auch so ein bisschen untereinander. Wer ist denn da? Warum bist du da? Macht das Sinn? Komm, dann kommen wir auch dahin. Und diesen Trend gibt es ja auch in die andere Richtung, wenn dann einer mal weggeht und der nächste folgt, der auch weggeht. Das dann nochmal einzufangen, wird sehr, sehr schwer für eine Stadt. Auch wenn man sich als Stadt überlegt, wie können wir denn diesen Platz beleben? Was kann man begrünen? Was kann man im Bereich Kultur, Entertainment vielleicht noch machen? Wenn die Händler gehen, dann gehen die, dann ist es schwierig.
Mhm. Welche Stadt ist denn so völlig unterm Radar, außer Heidelberg? Wie gesagt,
Heidelberg ist doch das nicht ist unterm echt. Radar.
Ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie unterm Radar ist, aber eine Stadt, die wirklich sehr attraktiv ist und wo wir auch wirklich sehr, sehr viel Geschäft machen, ist beispielsweise Trier. Das ist eine Stadt, die vielleicht gut jeder sicherlich kennt, aber die einem vielleicht nicht sofort einfallen würde, wenn man jetzt über die Topstädte spricht. Einfach eine super attraktive Stadt mit vielen alten Gebäuden, mit auch einem netten zentralen Platz, vernünftigen Parkmöglichkeiten, relativ dezentral, deswegen halt auch ein großes Einzugsgebiet. Und das ist schon eine Stadt, wo ich sage, auch ein hohes kulturelles Angebot einfach, Weinregion, da spielen viele Aspekte noch mit rein, die einfach es auch für viele auch attraktiv macht, mal länger anzureisen.
Als wir 2018 angefangen haben, die Passantenfrequenzen mit High Street zu zählen, da waren wir ja sehr überrascht von Saarbrücken. Aber gut, das ist ja auch nur eine Kennzahl. Also ich formuliere die Frage nochmal anders. Also ihr schafft es jetzt nicht, da in die Strategie der internationalen Unternehmen reinzufuschen und die von Trier zu überzeugen, da einen der ersten Standorte zu machen.
Ja, am Ende des Tages ist es natürlich auch immer so ein bisschen der persönliche Kontakt und der Austausch und wem hört der Mieter denn dann auch zu und im Vorgespräch habe ich es dir kurz irgendwie vorhin mal gesagt, am Ende ist es natürlich auch alles Zahlen, Daten, Fakten, aber immer noch viel Bauchgefühl. Das heißt, wenn man beispielsweise aus Trier viele positive Erfahrungen berichten kann von anderen Händlern, wenn man es auch vielleicht mal hinbekommt, den Expansionsmitarbeiter mal in die Stadt zu locken, zu einem Rundgang und der sich mit eigenen Augen halt ansehen kann, wie die Struktur vor Ort aussieht, wie die Frequenzen auch mit Hilfe eurer Zahlen aussehen, dann ist das schon möglich. Ne? Trotzdem gibt es natürlich oftmals auch top-down einfach eine Expansionsstrategie und davon abzuweichen. Das gelingt immer wieder, braucht man aber natürlich gute Argumente.
Also da habt ihr noch nicht den digitalen Zwilling, wo ihr sagt, kommt mal mit nach Trier.
Nee, am Ende ist es auch, glaube ich, natürlich haben wir, indirekt haben wir ihn sogar am Ende des Tages über unsere Datenbank und auch eine Plattform, wo man sich bei uns ja die Stadt quasi dann auch digital ansehen kann. Das ersetzt natürlich trotzdem nicht den Besuch vor Ort und einfach auch zu fühlen, wie ist die Frequenz, welche Ladengrößen, welche Präsenz haben die Stores, sind die gepflegt, ist es überall der neueste Ladenbau, wie sind die Parkmöglichkeiten und wie gepflegt ist das Umfeld. Also ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, einfach die Leute in die City zu bringen.
Wenn ich mal davon ausgehe, oder lasst uns mal davon ausgehen, wir haben einerseits eine große Stadt und eine Mittelstadt und in beiden läuft es gerade ganz gut. Und wenn die wollen, dass das weiter so bleibt und in 5 Jahren auch noch, also im Jahr 2030, was sollten die unbedingt sich in die Stadt holen? Kann man das so pauschal überhaupt sagen?
Welche Konzepte?
Ja, oder welche Art? Mhm. Also, ne?
Ja, ich denke mal, die neuesten, innovativsten Konzepte, die Neugier wecken. Ich glaube, das sind natürlich jetzt hier die Inditex und Bestsellers dieser Welt, H&M auf jeden Fall, die müssen irgendwie da sein. Aber gerade in den nächsten Jahren muss man natürlich auch als Stadt oder als Eigentümer drauf gucken, welche neuen Konzepte entstehen denn, wo entstehen Chancen, wo gibt es vielleicht nochmal innovative Ideen und auch mal mutig zu sein als Stadt, aber insbesondere als Eigentümer, weil der Eigentümer muss nachher diese Vermietung ja auch machen. Mal zu sagen, ich traue mir jetzt mal zu, einem Konzept eine Chance zu geben, was vielleicht nicht die beste Miete bietet, aber mir ist es vielleicht auch daran gelegen, dass so eine Straße sich hier oder eine Lage nochmal weiterentwickeln kann. Aber ich glaube, da gibt es gar kein Patentrezept, was eine Stadt machen kann, ist zu gucken, dass die Stadt sauber und sicher ist und attraktiv bleibt, ne, dass die Gebäude ordentlich aussehen Und der Rest kommt dann eigentlich von alleine durch das Zusammenspiel von Maklern, Eigentümern, Vermietern und Marken.
Mhm. Was ich gut finde, in Köln oder auch in Düsseldorf haben wir jeweils ja auch so Eigentümertreffen, die dann auch organisiert werden, wo sich die Eigentümer regelmäßig austauschen, auch mit uns gemeinsam. Und wir dann immer mal so einen berichten, wo sind gerade die Problempunkte, wo sind die Anforderungen der Mieter. Also glaube ich, der lokale Austausch unter den Eigentümern, das ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt, den man in manchen Städten noch zu wenig sieht. Einfach auch da eine Gemeinschaft herzustellen, dass man sagt, komm, ne, jeder muss vielleicht noch mal ein bisschen daran denken, dass die Stadt insgesamt gut aussieht und die Lage insgesamt gut aussieht, abgesehen vom eigenen Haus. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und ein anderer Punkt, der sich mittlerweile, glaube ich, wieder ein bisschen entschärft hat, aber gerade in den Jahren nach Corona sehr, sehr schwer war, waren einfach die Genehmigungszeiten auch seitens der Bauämter, sodass gewisse Bauprojekte einfach nicht in der annehmbaren Zeit umsetzbar waren. Und das ist einfach ein Punkt. Ein Händler entscheidet sich heute nicht mehr 3-4 Jahre im Voraus, ein Ladenlokal anzumieten. Also wenn er das anmietet, dann möchte er das auch im Folgejahr beziehen. Und da müssen wir einfach auch, glaube ich, von der Stadt aus dann die Möglichkeit schaffen, auch von der Behörde her, dass die Genehmigungsprozesse so schnell sind, dass der Händler dann entsprechend auch, wenn man die Bauzeit mit einbezieht, eine Möglichkeit hat, einfach auch einen annehmbaren Bezugszeitraum zu bekommen.
Also man kann als Stadt natürlich, also ihr habt das vorhin gesagt, ich glaube, Markus, du hast es gesagt, als Stadt kann man nicht so viel machen, um Konzepte anzuziehen, aber man kann die Eigentümer, die Konzepte in die Stadt holen können, gegebenenfalls unterstützen.
Das ist ja auch so ein Beispiel, was man als Stadt ja machen kann. Man kann dafür sorgen, dass genug Frequenz in die Stadt kommt. Und da gibt es ja Beispiele in Köln oder in Düsseldorf, Thema Weihnachtsbeleuchtung. Da braucht es ja auch die Eigentümer, die das mitmachen, die da auch rein investieren und den Mehrwert sehen. In Düsseldorf gibt es zum Beispiel den Lichterdom, der wird privat finanziert. Das ist eine ganz markante Weihnachtsbeleuchtung auf der Kö. Da gab es hunderttausende Posts über Instagram von Leuten, die sich das angucken wollten. Und dann sind Leute angereist, um dieses Bild zu machen vor diesem Lichterdom. Oder ich denke jetzt an die Weihnachtsbeleuchtung hier in der Innenstadt von Köln. Mhm. Das sind ja Highlights. Das wollen Leute einfach auch visuell wahrnehmen. Mhm. Das ist was Besonderes. Instagrammable sagt man ja so gerne. Mhm. Und dafür kann eine Stadt natürlich schon sorgen. Und dann kommt auch die Frequenz. Und wenn die Frequenz da ist, dann folgen natürlich auch Konzepte.
Ja. Wir haben jetzt in der letzten Folge und in dieser Folge viel über gestiegene Anforderungen durch die Mieter an die Vermieter gesprochen, über Bauchgefühl, über Daten, was die Städte tun können, über Mietlaufzeiten. Aber am Ende, wenn doch ein Konzept sich für eine Lage entscheidet und wir nur noch 3+3 oder 5+5 Jahre haben, seht ihr da auch eine Professionalisierung auf der Mieterseite? Weil im Endeffekt, wenn sie sich vollständig sicher wären und wenn sie vollständige Informationen hätten, dann würden sie auch weiter 10 Jahresmietverträge abschließen oder sehe ich das irgendwie falsch?
Gut, die großen Vorreiter dieser kurzen Mietvertragslaufzeiten waren ja am Anfang die großen Konzepte. H&M, Zara haben es vorgemacht und gerade in Zeiten, als wir vielleicht auch wenige dieser großen Mieter hatten und es ist auch immer noch ein Stück weit so und den Eigentümern dann auch die Alternativen gefehlt haben, hat sich das ein Stück weit auch durchgesetzt und auch Corona war natürlich nochmal ein großer Punkt, wo die Mieter gemerkt haben, oh, das ganze Leben kann sich innerhalb von einem Tag oder einer Woche oder einem Monat ändern. Wir brauchen da mehr Flexibilität. Ich glaube, die Veränderungsgeschwindigkeit in der Gesellschaft, in der Mode ist höher gewesen. Das heißt, wir haben heute nicht mehr klassischerweise den Fall, dass ein Ladenlokal nur noch alle 20 Jahre an den Markt kommt, weil der Mieter für 10 Jahre unterschreibt und dann noch alle Optionen sieht. Das ist einfach schnelllebiger geworden, ne? Und wir reden heute über Sneaker. Vielleicht reden wir in 5 oder 6 Jahren nicht mehr über Sneaker. Oder wir reden heute über irgendeine Uhrenmarke, die gehypt ist. Und dann reden wir vielleicht in 5 Jahren über eine andere Uhrenmarke. Ich glaube, das ist alles schnelllebiger geworden und da wollen sich die Konzepte einfach besser absichern. Und ich glaube auch nicht, dass das großartig nochmal zurückkehrt, diese langen Mietvertragslaufzeiten. Es sei denn halt, wir reden über besondere Lagen, Königsallee etc.
Ich sage ja nur, dass es eigentlich so viele Daten und so viele Tools am Markt zur Expansionsplanung geben müsste, wie man mit eurer Hilfe eigentlich überhaupt gar nicht scheitern dürfte, wenn man sich einmal für eine Lage entschieden hat, weil man halt vorher weiß, dass man da funktioniert oder nicht.
Ich glaube, die Lage ist auch nicht das Problem, weil die Lage ist dann doch meistens das Konstanteste an der ganzen Sache. Aber das weniger Konstante ist dann am Ende die Nachfrage und der Trend.
Und die Miethöhe.
Ja, selbst die ist ja sogar einigermaßen konstant, also zumindest über den Vertrag und die Indexierung. Aber wenn die Umsätze nicht zur Miete passen, dann habe ich natürlich trotzdem ein Problem.
Wir werden es weiter beobachten und müssen jetzt leider mit Blick auf die Uhr zum Ende kommen. Wir haben ja die Frage in der letzten Folge noch nicht gestellt und wollten sie uns für heute aufheben. Wie sieht denn die Innenstadt für euch beide in 20 Jahren aus? Beziehungsweise, wir haben eingangs gefragt, wie hat sich die Innenstadt im Vergleich zu von vor 30 Jahren geändert? Wie wird sie denn in 30 Jahren aussehen? Was meint ihr? Markus, willst du anfangen?
Gerne auch so ein bisschen persönlich, ne? Damit also nicht nur der Düsseldorf-Fanshop euch in die Innenstadt zieht, sondern
auch andere Konzepte. Ja, ich glaube, in 30 Jahren sieht das aus, wie wir uns das heute schon vorstellen können, aber auch sehen, dass es nicht mehr ein Ort des reinen Konsums ist, sondern dass da das Thema Kultur, Entertainment, Sport etc. einfach immer mehr in Fokus rückt, dass es einen vielfältigeren Mietermix geben wird, dass es neue Konzepte geben wird, die wir heute noch gar nicht kennen, neue Trends sicherlich, neue gastronomische Nutzungen, dass es vielleicht auch mehr, ich sag mal, Dachterrassengastronomie gibt, was es schon gibt. Also ich glaube, da kommt gar nicht das eine Neue, sondern das sind schon Impulse, die man schon hier und da sieht, die stattfinden, die in der Innenstadt helfen. Und ich glaube, da wird sich nichts wesentlich ändern, sondern diese Bewegungen sind heute schon zu erkennen, die werden sich halt nochmal multiplizieren. Und ich weiß noch da, noch als kleines Stichwort, mich hat mein Bekannter darauf angesprochen, warum gibt es in den Innenstädten nicht ein Kinderparadies wie bei Ikea? Warum gibt es das nicht? Dass, wenn die Eltern shoppen gehen wollen, das Kind hat keine Lust, da werden sicherlich Konzepte folgen, die wir noch nicht kennen.
Glaube ich auch.
Ja, ich glaube einfach auch dieses Thema Freizeit. Ihr habt in Köln eine Boulderhalle. Ich glaube, das sind Themen, die einfach mehr kommen werden, dass die Leute ja nicht nur wegen dem reinen Einkaufsvergnügen in die Städte kommen, sondern einfach vielleicht um den Samstagnachmittag dort zu verbringen, vielleicht auch eine Kleinigkeit einzukaufen, essen zu gehen, aber dann auch den Tag dort vielleicht zu verbringen mit Freunden in der Boulderhalle, vielleicht irgendwo indoor eine Runde Squash zu spielen. Ich glaube, das sind Themen, die einfach auch mehr kommen werden, dass die Leute dort auch kulturelle Einrichtungen nutzen werden. Ich glaube, wir werden auch, was die Gebäudestruktur angeht, eine große Veränderung sehen. Wir werden einfach dieser Klimaanpassung auch Tribut zollen müssen. Wir werden also mehr Begrünung haben. Wir werden vielleicht mehr Wasserflächen, Kühlzonen haben, solche Sachen, sodass die Aufenthaltsqualität auch steigt, unabhängig vom Shopping-Erlebnis in dem Store. Ich glaube, die Allgemeinflächen brauchen eine höhere Qualität. Ich glaube, wir werden hier und da auch noch das erleben, wie wir es zum Beispiel in der Ehrenstraße erlebt haben oder auch jetzt in Düsseldorf hier und da erleben, dass die Fußgängerzone in sich noch ausgeweitet wird, dass sie aber auch kombiniert wird, vielleicht auch mit Fahrradwegen, dass die Erreichbarkeit einfach steigt, auch dass der ÖPNV noch besser angebunden wird. Und ich glaube, das sind Themen, dass das einfach auch und dass die Stadt insgesamt ein Stück weit eine Art Schaufenster wird für das, was man vielleicht auch anderswo kaufen kann. Aber ich glaube, die Marken werden sich weiter dort zeigen wollen. Sie werden erlebt werden wollen. Man will es anfassen. Man will, glaube ich, ein Gefühl für Sachen haben. Man möchte Neues erleben. Und ich glaube, das wird immer der Anzugspunkt bleiben. Und es ist einfach der zentralste Ort der Stadt. Und daran wird sich nichts ändern.
Und ihr werdet mit Lührmann oder bei Lührmann das Ganze mitgestalten und diese tollen Konzepte in die Innenstädte bringen.
Auf jeden Fall.
So. Super, ein super Rundumblick, den wir jetzt heute hatten.
Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr noch ein zweites Mal zu uns gekommen seid. Danke euch fürs Zuhören und ich glaube, da bietet sich auf jeden Fall Potenzial auch für, dass ihr nochmal zu uns nach Köln kommt.
Sehr gerne.
Immer gerne.
Dankeschön.
Vielen Dank euch. Danke euch.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Warum Innenstadt? Impulse für die High Streets von morgen.